Oh Mann, Steffi, ich will alles löschen, was du gesagt hast.
Jede Menge Me-Time. Genau. Ah, die rufen wieder. Ich habe mich versteckt unter dem Schreibtisch. 4-Tage-Woche, also ich sag's mal so, wenn mein Haus brennt, hätte ich schon ganz gern, dass jemand kommt.
Vielleicht muss man es in Deutschland mit so vielen Sachen machen. Wir probieren das und dann stellen wir fest, dass es gar nicht funktioniert und dann erholen wir uns erstmal davon nicht. Weil das Pitch-Team ist ja nie das Team, das dich auch dann auf dem Account
doch,
betreut.
Doch, Viviane, das ist ja.
Doch.
Hab nur ich solche Lehrer gehabt, die immer mit so einer gammeligen Aktentasche unter der Schweißachsel rumgelaufen sind, die schon so oben so einen Kranz hatten?
Das wird wunderbar. Komm, lass loslegen.
Liebe Freundinnen und Freunde des guten Zuhörens, herzlich willkommen zurück bei eurem Podcast des Vertrauens. Würde ich jetzt so an der Stelle, bist du einverstanden?
Ist in Ordnung.
Marketing, den Podcast über Marken, Menschen und andere Merkwürdigkeiten mit Stefanie Ferch und Viviane Wildes-Gebitzki. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt von uns. Es sind nur 2 Wochen auseinandergelegen zwischen den beiden Folgen.
Aber geil war, dass ich dir heute früh geschrieben habe, mit oder ohne Gesicht.
Ja.
Und du einfach wirklich nach einer Sekunde kam, ohne.
Ja, weißt du, ich muss, also das, man muss ja dafür auch in einem Vibe sein.
Ne? Ich bin es offensichtlich auch nicht. Ne?
Also. Sein Gesicht zu zeigen und nee, also vielleicht sollten wir das mit dem Videoding auch nochmal ernsthaft angehen oder wir lassen es einfach komplett. Ich finde allerdings, also jetzt stell dir vor, neben unseren lieblichen Stimmen und unserem krassen Content, ja, würden die Leute auch noch unsere wahnsinnig schönen Gesichter sehen. Ich schwöre dir, das Internet würde explodieren.
Ja.
Das würden die gar nicht aushalten. Ja, da würde man alle anderen prominenten Podcasts in Frage stellen und denken, verdammt,
ja.
Was ist das bitte für eine Göttlichkeit von Podcasts? So würden die denken.
Ja, das kann durchaus passieren. Wir sollten das nochmal überlegen oder angehen, das Thema.
Ich finde auch, also was uns beide auch macht, ist wirklich eine unserer vielen Stärken, ist ja Bescheidenheit. Ne?
Ja. Ja, eindeutig. Also wir haben viel anzubieten, aber Bescheidenheit zählt dazu.
Richtig, sagen ja auch die meisten unserer Bewunderer.
Ja, richtig.
Stefanie, erzähl uns bitte, worüber wir reden werden.
Wir sprechen zum einen darüber, dass unsere aller Werbung irgendwie doch nicht so richtig gut performt wie gedacht. Ja, komm direkt am Anfang mal mit einer Enttäuschung um die Ecke. Dann gibt es ja eine neue Content-Kampagne von der Deutschen Bahn. Die schauen wir uns einmal an, wie du eben gesagt hast, gemeinsam mit, wie hast du sie nochmal genannt?
Enke Angelke.
Enke Angelke, genau. Dann sprechen wir einmal über die Veggie-Wurst, ja, und warum sie doch jetzt nicht mehr Veggie-Wurst heißen darf oder auch vielleicht doch. Und wir sprechen einmal über ein lokalpatriotisches Thema, möchte man fast sagen, die Kölner Oper und vor allen Dingen die Etatvergabe in Sachen Reklame.
Genau, Reklame.
Ein buntes Potpourri. Und wir sprechen noch darüber, not to forget, wie sinnvoll es sein kann oder ob es sinnvoll sein kann, dass man als Marke eine gewisse Arroganz an den Tag legt.
Ja, und so ein bisschen den eigenen Kundenstamm hops nimmt im Sinne von mit Ironie und Leichtigkeit begegnet und sich und die anderen nicht ganz so ernst nimmt.
Richtig.
Fangen wir an mit schnöden Zahlen, Daten, Fakten?
Ja, das, was Deutsche besonders gerne mögen, um es im Anschluss wieder zu ignorieren, dann lass uns damit doch starten, perfekt. Ja, eine neue, in Anführungszeichen, Studie hat leider das belegt, was uns eigentlich allen auch schon ein bisschen klar war, was aber niemand hören wollte, nämlich, dass 80% der Reklame, die wir so nach draußen senden, innerhalb von 24 Stunden wieder vergessen wird.
Überraschung. Das ist aber auch ein Fakt, wenn man den wirklich untermauert und empirisch belegt. Das würde ja eine komplette Branche in Frage stellen. Und Dinge, die etwas grundsätzlich in Frage stellen, das mögen wir nicht. Ja, also gerade im Marketing, wo wir so viel mit Homöopathie und Esoterik im weitesten Sinne ja irgendwie zu tun haben, weil hier nimmt ja keiner einen Hammer in die Hand, sondern das ist ja alles nur in unseren Köpfen. Da will man solche Fakten ja gar nicht hören. Da würde wirklich so, das wäre sehr Kafkaesk. Da würde man plötzlich zur Fliege oder zur Kakerlake. Das würde alles nicht funktionieren. Das Raum-Zeit-Kontinuum fällt dann auseinander und fällt vom Hocker. So.
Das wäre halt wirklich ein existenzielles Infragestellen des Daseins des Menschen.
Genau, so in die Richtung. Allerwichtigste im Universum. Ja. Da wird die Sonne so umkippen.
Also? Wird sich plötzlich andersrum drehen. So ein Ding. Ja. Ja, also ich finde es jetzt irgendwie gar nicht so überraschend, weil ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, wenn ich an 99% der Out-of-Home-Plakate vorbeifahre, dann weiß ich auch nicht mehr danach, worum ging es, wer war es. Und ich bin ja schon eher interessiert an sowas, ja, weil mein Beruf einfach der ist, der er ist. Aber mir fallen, das finde ich eigentlich fast tragisch, vor allen Dingen die auf, die besonders schlecht sind.
Ja.
Und die halte ich dann auch im Kopf.
Ja, aber, und ich meine, diese Studie nennt ja auch die Lösung des Ganzen, ja, dass Werbung einen emotionalen Anker braucht, weil unser Gehirn nun mal so funktioniert. Wir merken uns Dinge länger, wenn sie emotional verankert werden oder bei uns in irgendeiner Form resonieren mit einer Erinnerung und irgendwo in unseren Hirngewinden einer aufzeigt und sagt, das kenne ich, das finde ich gut. Und Emotionen sind ja halt auch nicht nur, und das vergessen ganz viele Marken, das ist nicht immer nur lustig sein oder traurig sein, ne? Weihnachten sind alle immer ganz traurig und und nee, dieses
traurig
ganze
nicht so angefasst.
Angefasst, ja.
Emotional angefasst.
Nostalgie und so, also, oder halt immer, es muss total witzig sein und witzig passt aber nicht zu jeder Marke. Die Bandbreite von Emotionen ist ja doch recht groß, an der man sich bedienen könnte, meint man. Aber offensichtlich kennt die deutsche Werbeindustrie immer nur traurig oder lustig. Das ist ja völliger Unfug.
Ja, und lustig würde ich auch stark in Anführungszeichen setzen, ne? Weil es gibt original zwei Optionen. Es gibt einmal das Spielen mit Worten, also Wortwitze, die ich auch wirklich teilweise in Frage stellen wollen würde.
Ja, die so Dad-Joke-mäßig sind fast schon, ne?
Ja, genau. Also ein gutes Beispiel ist dafür, ich weiß nicht, kennst du diese Nonsens-Kampagne Schauspiel Köln? Und dann ist Schauspiel und Köln ganz weird abgekürzt, sodass
Nein,
man gar nicht,
nicht
genau besser ist. Ich schick dir das gleich gerne mal. Man versteht gar nicht, dass damit Schauspiel Köln gemeint ist. Es steht aber in Schriftgröße minus 15 darunter, was ja bei oder von Plakaten per se recht viel Sinn ergibt. Und überrascht es mich nicht, aber es ist insofern nochmal eine Bestätigung, weil das halt alles so ein Einheitsbrei ist, finde ich. Also es ist ja selten mal ein Out-of-Home-Plakat, wo man sich so denkt, boah, das fällt mir jetzt irgendwie wirklich ins Auge, weil es ist immer, immer, immer Stockbild im Hintergrund, Line drauf, bei der man sich bemüht hat, lustig zu sein.
Ich möchte an der Stelle generell die Existenz von Out-of-Home-Werbung in Frage stellen, es sei denn, es geht um Mikro-Geo-Targeting, wo ich sage, im Umkreis von 200 Metern einer Filiale XY oder da, wo ich meine Zielgruppe vermute, betreutes Wohnen, ich weiß es nicht, da macht das irgendwie Sinn und alles andere, ne, also ich finde, also gerade Plakate sind für mich so, das ist so für mich Esoterik. Das ist für mich die Esoterik-Schiene in der Werbung, wenn man sagt, okay, ich plakatiere ganz Deutschland mit einer random Message, die kein Mensch versteht. Das Einzige, was so, finde ich, so ein bisschen raussticht, ist immer diese penetrante Rittersportwerbung an den Bahnhöfen. Das haben die irgendwie so nett gemacht, das ist so etabliert, das ist so gelernt, wie Haribo bei Thomas Gottschalk damals. Es gibt so Verlinkungen und Anker, die gehören irgendwie zusammen. Rittersport mit Bahnhöfen und Thomas Gottschalk mit seinen Haribo. Aber das war es dann irgendwie auch schon. Aber was ich nur sagen wollte, Werbung und emotionale Verankerung von Werbung oder Triggerpunkte, das ist ja nicht nur Plakate, ne? Das ist ja auch Bewegtbild, das ist meinetwegen auch Radio, ist mir auch so ein Rätsel.
Oh nee,
ne?
Stopp, hör auf. Am schlimmsten ist bei Radiowerbung, dass die ja ständig dabei sind, ihre Daseinsberechtigung zu verargumentieren und dann irgendwelche kruden Studien zitieren, die angeblich belegen, wie wertvoll Radiowerbung ist. Ich kenne keinen einzigen Menschen, wirklich keinen einzigen, der A, noch viel Radio hört und B, Radiowerbung mag.
Also Autofahrer hören Radio, glaube ich. Die nicht alle Podcast hören oder Hörbuch oder
nee,
eine CD reinschieben im CD-Wechsler hinten im Kofferraum.
Das gibt es doch gar nicht mehr.
Aber ich fahre ja auch mittlerweile wieder Auto und auch relativ häufig, aber nie besonders lang, aber trotzdem häufig. Und wenn ich dann irgendwie Radio höre, ich höre gar keine Werbung. Ich glaube, ich überhöre die. In dem Zeitraum läuft bei mir irgendwie so ein anderer Werbefilm im Kopf ab, als würde ich mich so abschalten und ich überhöre das komplett. Ich mag den Slogan, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Ich finde den toll gemacht, den Slogan. Ich glaube nur nicht, dass das stimmt.
Nee,
Aber den besten Slogan hat übrigens das Domradio Köln, ne? Der gute Draht nach oben. Finde ich einfach witzig. Ist einfach nett, aber trotzdem Radio, es ist mir ein großes Ministerium.
Was es gibt soll? Einfach nur eine einzige Radiowerbung, das muss ich leider sagen, die im Scheißohr hängen bleibt und das ist die
Faltbarer.
Und da kann mir keiner was anderes erzählen.
Also so penetrant es ist, so genial ist es auch, ja, wirklich Menschen mit Methoden der Guantanamo-Folter oder japanischen Wasserfolter immer wieder dran zu erinnern, dass man selber existiert mit diesem furchtbaren Dialekt. Der ist generell nicht furchtbar, aber im Radio ist er furchtbar. Seidebarer.
Aber das bestätigt ja eigentlich wieder meine Theorie, dass vor allen Dingen Negatives hängen bleibt. Also das, wie gesagt, liegt vielleicht auch ein bisschen am Job, aber ich reibe mich ja vor allen Dingen dann an Plakaten auf, weil ich denke, boah, ist das schlecht. Zum Beispiel, es gibt auch gerade so eine, die kursiert auch. Da sind irgendwie auf einem Out-of-Home-Plakat, wo man ja in der Regel eine Sekunde hat, um vorbeizufahren, sind 4 ausgeschriebene Texte drauf. Oh. Und ich denke, weiß ich nicht. Naja, und dann ist da so, sind in diesem Out-of-Home-Plakat, damit man das rafft, sind so 5 Transferleistungen nötig. Mhm. Und der Absender, der ist so so groß wie ein 20-Cent-Stück.
Okay.
So. Und da muss ich sagen, und das ganz Köln ist damit voll, ne? Also das war keine günstige Geschichte. Wenn sich deswegen, es geht um Recruiting an der Stelle, eine Person bewirbt, fresse ich einen Besen.
Ja, das ist dann so eine halbe Masterarbeit auf einem Plakat, ne? Und du weißt überhaupt nicht, worum es überhaupt geht.
Und die Fußnoten fehlen.
Und irgendwer wird irgendwo gesagt haben, naja, wenn die an der Ampel stehen, dann haben die ja in der Regel 45 Sekunden Zeit, sich da durchzulesen, da zu analysieren. Und dann das, also es ist ja so, kennst du noch den Film hier mit Benedict Cumberbatch, Enigma?
Nee.
Okay, pass auf. Also Enigma ist ja diese Entkodierungsmaschine damals gewesen im Zweiten Weltkrieg. Und der Film beginnt damit, dass jemand eine super krasse Enträtselungsperson gesucht hat und dafür in der Zeitung ein Rätsel geschrieben hat, in verschiedenen Sprachen und so weiter und so fort. Und dann hat sich exakt eine Frau gemeldet, die das dann alles entschlüsselt hat. Und
eine
war
Frau?
Dann eben, ja, Igitt, eine Frau. Und im Grunde genommen ist das so Enigma-Werbung. Du weißt überhaupt nicht, was du damit machen sollst und nur die richtig Schlauen, die können das entschlüsseln.
Also insofern ist es, und vielleicht aber einfach mal der Appell, auch ein bisschen mutig zu sein. Und bei Out of Home, wenn man jetzt sagt, man möchte das trotzdem, um so eine übergreifende Sichtbarkeit zu haben, um den Geschäftsführer glücklich zu machen, whatever, dann trotzdem mal so ein bisschen Mumm zu beweisen und mal was anderes zu machen, als ein Stockmotiv zu nehmen, was man auch schon 130.000 Mal gesehen hat, und eine nicht wirklich lustige Line draufzupacken.
Mhm.
Weil das kommt wirklich an Augen und Ohren raus.
Ja, und wenn wir über Bewegtbild sprechen, mal zu überlegen, was mögen die Menschen denn gerne? Also ja, Sachinformationen, die sind natürlich wichtig, aber dafür habe ich, weiß ich nicht, einen Handzettel oder eine Website oder was auch immer. Aber ich meine, die Werbung, die wir doch gerne mögen, das war damals Heimkommen von Edeka, das war dieser kleine Mini-Darth Vader bei VW, weil das war alles irgendwie zeitgeistig, das war emotional, das hat uns zum Lachen, zum Weinen gebracht. Ich erwarte jetzt nicht, dass Unternehmen 12 Monate im Jahr emotionale Werbung machen und da jedes Mal das große Theater abfeuern, aber sich so irgendwie ein bisschen überlegen, wo kann ich denn da einen Anker setzen? Und nicht nur, wo haue ich die Informationen raus, damit ich sagen kann in meinen Reportings, aber ich habe das verwendet.
Ich habe Out of Home gemacht. Aber ich glaube, es gibt ja so 2 Optionen. Entweder man macht das in-house oder man gibt es raus an eine Agentur.
Mhm.
Und also es kann ja nicht sein, dass es in diesem Land nur unkreative Menschen gibt. Ja, das geht de facto, glaube ich, gar nicht. Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, wo bleibt die Kreativität auf der Strecke? Und die Kreativität bleibt, glaube ich, immer an der Stelle, vor allen Dingen auf der Strecke, dass irgendwer Schiss hat, gegaslightet, gecancelt oder sonst irgendwas zu werden.
Ich glaube, es gibt ganz viel Kreativität. Ich glaube, es gibt auf Seiten der Agenturen und auf Seiten der Unternehmen ganz viel Kreativität und ganz viele mutige Ideen auch. Aber insbesondere Menschen bei Unternehmen sind angstgetrieben.
Ja.
Vor allem die im Marketing arbeiten, schlimm, weil sie Angst haben, dass sie dann viel Geld ausgeben für eine Sache, die irgendwer nicht gut findet. Und irgendwer ist nicht der Kunde, nee, sondern irgendwer im Unternehmen, 3 Stufen über dir.
Ist der Angler.
Genau, oder dass sie sagen, oh, es gibt einen Shitstorm. Dieses Wort Shitstorm wurde auch in den letzten 15 Jahren in Deutschland in einer Art und Weise kultiviert. Ein Shitstorm sind ja schon 3 schlechte Kommentare unter einem Instagram-Post. Ja. Ja. Das ist ja lächerlich. Das ist nichts. Das ist nur eine andere Meinung, Rüdiger, beruhige dich. Ja?
Aber ein das Shitstorm, mögen wir ja nicht.
Ja, aber genau. Und Angst vor Kritik, Angst vor Geldrausschmiss, Angst irgendwo anzuecken, Angst nicht mit dem Political Mainstream und der Correctness mitzugehen, Angst vor den Leuten, die das Geld haben, ob das der Vorstand ist, ob das der, weiß ich nicht, Geschäftsführer ist, ist mir total Wurst. Deutsches Marketing ist getrieben von Angst. Und dann jetzt gehen wir ein bisschen tiefer noch rein. Von Schuld und Scham. Aber ja, Schuld und Scham sind Attribute oder schuldig und beschämt. Damit lebt ja die komplette Gesellschaft. Das ist, darüber identifizieren wir uns ja auch. Und ich glaube, das trägt sich mit in die Unternehmen rein. Das wirst du ja nicht los.
Nee, das gibst du nicht ab am Empfang, wenn du reingehst. Das Krasse ist ja, dass für Menschen, habe ich jetzt noch in einem Buch gelesen, Scham eins wirklich der schlimmsten Gefühle ist. Ne? Mhm. Also wir versuchen, Scham zu vermeiden, wo es eben geht, und sind dann aber so dumm, immer wieder neue, wie soll ich mal sagen, Schamanlässe zu kreieren, ja, und uns das gegenseitig vor den Bug zu werfen. Das ist ja so unfassbar dämlich.
Ist es auch, auf jeden Fall. Also vielleicht liegt es auch so ein bisschen in der anderen Seite, die es dann so interpretiert.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja.
Also wir sind ja auch so missgünstig. Wenn dann jemand was out of the box, wie man so schön sagt, macht, dann ist so direkt, oh nee, ey, oh Gott.
Ja, das habe ich wirklich, das ist ja eine Eigenschaft, die geht an mir komplett vorbei, ne? Also Missgunst, ja, und Neid.
An mir auch, aber ich finde, innerhalb der Agenturszene ist es so, innerhalb dieser Corporate-Szene ist es so. Also das, so, dass diese Marketings Teams untereinander sich das nicht gönnen können und dann direkt so, oh Gott, wie peinlich, voll cringe, ey. Und diese, ja, und so läuft das ja. Also das ist ja überhaupt ganz oft gar kein produktives Umfeld. Und wer dann halbwegs kreativ, mutig und produktiv ist, das sind nun mal jüngere Marken, die das irgendwie, die halt nicht so diesen riesengroßen Wasserkopf und Überbau haben und immer Schiss haben die ganze Zeit nur. Und sich, also viele sind ja auch einfach nur getrieben von Profilierung. Ich meine, da haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet, dass Marketing generell, ob jetzt auf Unternehmens- oder Agenturseite, ein Sammelbecken für Personen ist, die ein Profilierungsding haben. Die wollen ja Anerkennung haben. Und das eben über diese Kampagnen, weil sie als Künstler zu nichts taugen.
Ja, aber vielleicht auch mal an der Stelle mal so ein Appell, sich mal zu überlegen, gerade bei solchen Sachen wie jetzt Out of Home, welche
Was
Rolle
hast du denn mit diesen Plakaten, Steffi, wirklich? Out of home, wenn ich das jetzt noch einmal höre.
Nee, aber welche Rolle, weil mich das wahnsinnig macht, welche Rolle nimmt das denn im Funnel ein?
Ja, so. Ja, gut.
Das ist ja wirklich noch nicht mal mehr Image. Ja,
nee, so weit vorne ist das ja. Das ist der Media-Split. So machen wir das halt. Das hat die Media-Agentur gesagt, dass wir das so aufteilen. 3/4 out of home, 5/6 Social Media und 100 irgendwas, was sinnvoll ist.
Ja, weil wir haben noch Budget bei Social Media von letztem Jahr.
Und wenn wir das jetzt nicht ausgeben, dann kriegen wir das nächstes Jahr nicht.
Und dann werden da immer so Preisaktionen drauf geklatscht, wo ich mir denke, was?
Ihr müsst euch das übrigens mal für alle, die jetzt nicht vom Fach sind, ne, und uns sich denken so, hä, was haben die? In ganz vielen Unternehmen ist das so, du musst halt so spätestens, weiß ich nicht, Oktober irgendwie deine Kalkulation der Kostenstelle, spätestens im Oktober und meistens eher dann schon Q3, die Kalkulation für deine Kostenstelle abgeben beim Controlling, damit die Gesamtkalkulation für das nächste Jahr machen können.
Richtig.
Wenn du Geld nicht ausgegeben hast bis dahin, was völlig Quatsch ist, weil Ende Q3 ist halt Ende September, da sind ja noch 3 Monate, ja, dann haben die alle mal riesengroße Angst, dass dann heißt, und das ist tatsächlich auch häufig so, ach so, du hast es gar nicht alles ausgegeben, du brauchst ja nächstes Jahr auch nicht so viel.
Das Schlimme ist, das ist ja de facto so, deswegen kann ich immer auch nur an jeden appellieren, gib die Kröten aus. Lass die doch nicht vor der Türe vergammeln. Ja, und dann sind ja auch wirklich, deswegen sage ich ja immer, Deutsche sind halt auch wirklich sehr duckmäuserisch veranlagt. Ne?
Ja, und so sparsam auch.
Und so sparsam. Wenn du denen sagst, du hast 100 Schleifen, dann wird am Ende des Tages da stehen 99.999. Und das ist einfach, das merkt man den Plakaten an.
Und ich meine, wenn es wirklich hart auf hart kommt, ne, wenn du all deine Kohle im September schon ausgegeben hast, aber du hast auch richtig was gerissen bis dahin, dann findet sich immer noch irgendwo
Natürlich.
Geld. Immer findet sich irgendwo noch ein Sparschwein unter so einem Schreibtisch von so einem Marketing-Dude oder irgendwo was anderem in der ESG-Abteilung.
Nee, wirklich.
Wir haben die Woche noch gar nicht mehr so viel.
Die Postlauf-Sendung gelassen, da sind ja, noch 40.000.
Eben, und über Nachhaltigkeit reden haben wir jetzt eigentlich genug gemacht. Komm, ESG, schieb mal dein Sparschwein rüber. Wir brauchen bei Social noch mal ein paar Kröten. Ja, that's the point. Apropos Kröten, jetzt kommt die Überleitung des Jahrhunderts. 120 Millionen Euro hat die Deutsche Bahn Gesamtbudget ausgeschrieben für das Thema Unternehmenskommunikation. Da muss er sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. 120 Millionen Euro Gesamtbudget, 4 Lose für verschiedene Bereiche der Kommunikation. Es ist der Wahnsinn. Und parallel dazu, oder was heißt parallel dazu, jetzt vor kurzem veröffentlicht die neue Content-Reihe mit Enke Angelke, ja, indem man so eine Art Stromberg bei der Deutschen Bahn geschaffen hat. Und ich habe mir diverse Folgen angeguckt davon, das kann man bei Instagram zum Beispiel machen. Und es ist wirklich sehr high quality, es ist wirklich lustig, es trifft die Pain Points, insbesondere der Kunden, auf den Kopf. Und ich kann mir das angucken und einen Teil meiner Persönlichkeit abspalten und denken, das ist richtig gut gemacht. Ich freue mich wirklich darüber. Da hat mal jemand wieder gutes Handwerk an den Tag gelegt. Ich freue mich wirklich sehr, das zu sehen. Und der andere Teil meiner Persönlichkeit, der dann aber wieder reinkickt, ist, ja, aber wie lange willst du das noch machen, Deutsche Bahn? Du hast so ein problematisches fucking Produkt, was so viele Leute so frustriert.
Hassen.
Hassen. Wirklich auch teilweise hassen und was ihnen im Weg steht, was teilweise Jobs gefährdet, wo sich schon Dramen abgespielt haben, weil Leute nicht von A nach B gekommen sind, nicht zur Geburt ihrer Tochter, ihres Sohnes rechtzeitig zurück waren, weil die zwischen zwei Kühen wegen einer Störung in der Oberleitung hängen geblieben sind. Ja, also wir haben ja zwei komplett entgegengesetzte Pole. Der Versuch mit gutem Marketing oder mit guter Werbung in dem Fall, gelingt denen ja auch nicht immer, aber ich finde das schon jetzt an dieser Stelle in dem Fall jetzt mal gut, entgegenzuwirken einem höchst problematischen Produkt und Dienstleistung.
Ja, also ich muss ja sagen, also erstens, und das gelingt ganz wenigen Marken, finde ich mittlerweile, eine extrem gute Testimonial-Auswahl, weil Anke Engelke ist ja dafür bekannt, dass sie halt versucht, möglichst ökologisch d'accord zu leben und halt wirklich auch nur Bahn zu fahren. Ne? Das heißt, die wird man jetzt selten, keine Ahnung, in Range Rover auf den Ringen sehen. Mhm. Plus, sie hat ja auch wirklich schon mal ein Praktikum oder sowas bei der Deutschen Bahn.
Ein halbes Jahr.
Genau, ein halbes Jahr, ne, absolviert, weil sie sich eben dafür interessiert hat, warum kommt die denn immer zu spät und so weiter. Plus, alle Deutsche mögen Enke Angelke. So, deswegen Testimonial-Auswahl finde ich top. Mhm. Dieser Mockumentary-Style, den das ganze Jahr hat, finde ich auch, top ist so ein bisschen late to the party, ne, das, was du als Stromberghaftes bezeichnet hast, ne. Aber trotzdem finde ich super. Ich liebe das auch, wenn Marken das bei Social machen, weil das geht ja immer, wie du es am Anfang gesagt hast, mit ganz viel Selbstironie einher.
Und, genau. Und was sie gut gemacht haben, sie haben ja nicht nur Enke, sondern sie haben ja auch noch diese diversen Influencer
Richtig.
Da platziert. Das heißt, sie haben wirklich den Versuch gestartet, jeden damit zu erreichen.
Ja.
Und ich in den allermeisten Fällen geht sowas ja voll in die Hose.
Ja, wird's peinlich.
In diesem Fall glaube ich aber nicht unbedingt.
Nee, weil die aber auch da, auch bei den Influencern, haben sie ein gutes Händchen bewiesen. Mhm. Da ist jetzt keiner dabei, der sagt, schwieriges
Problematisch,
Ding.
Ja.
Genau, und die waren auch zumindest halbwegs irgendwie schauspielerisch auf der Höhe. Wirklich ein gutes Ding. Aber wie du richtig sagst, zum einen, was das gekostet hat, ich möchte es nicht wissen, wirklich nicht, weil dann weiß ich, was in meinem Kopf vor sich geht. Und ich mag es halt wirklich, also es ist ein schmaler Grat zugegebenermaßen, aber die BVG ist da ja auch, das hat ja genau den gleichen Weg verfolgt.
Berliner Verkehrsbetriebe,
genau.
Gesellschaft, Gewerkschaft.
Egal.
Wissen wir nicht mal.
Ich mag es nicht sonderlich gerne. Bei Personen schon mal gar nicht, aber auch bei Marken bedingt, wenn man mit krassen Inkompetenzen kokettiert.
Mhm.
So. Und in dem Fall ist das jetzt ja nicht, manchmal schicken wir ein Paket einen Tag zu spät raus, sondern die Basis ist nicht gegeben. So. Mhm. Und wenn man dann halt noch an den unterschiedlichen Stellen mitbekommt, wie die mit Kohle um sich schmeißen, ja, gerade was so Kommunikation, Etats und so weiter angeht, und man dann mitbekommt, was alles nicht funktioniert, dann bekommt man mit Deutschland-Ticket jetzt doch wieder 180 Euro gefühlt. Ne? Also gut, es war vorher eh viel zu günstig, aber abseits dessen, ne, hat eh vorher keinen Sinn ergeben. Aber das hat halt alles, auch wenn diese Mockumentary-Reihe, finde ich auch, wirklich sehr, sehr gutes Handwerk ist, es hat ein krasses Geschmäckle.
Ja, und es hat dann im Endeffekt ja keine Auswirkung. Ne? Aber andererseits denke ich mir, ich hätte jetzt auch keinen Bock, CEO auf Deutsche Bahn zu sein, weil was bleibt dir anderes übrig? Die 120 Millionen Euro, das ist ja ein Fliegenschiss im Gegensatz zu der Summe, die du in die Hand nehmen musst, um diese Basic-Infrastruktur mal wirklich ordentlich an den Start zu kriegen. Ich meine, dass die ihre Pünktlichkeitsziele schon wieder aufgegeben haben, da, ich meine, das spricht ja
aber
auch
für sich. Aber sie haben einen neuen Weg gefunden. Ich finde das gut, sie haben einen neuen Weg gefunden. Also erst hieß es ja, sie lassen die Züge dann einfach gar nicht kommen.
Ah, perfekt. Ne?
Weil dann gelten sie nicht als verspätet. Und jetzt hatten sie noch eine gute Idee. Man muss ja sagen, an Kreativität scheint es dann irgendwo nicht zu
machen. Warte, lass mich raten. Einfach eine neue Zeitrechnung, eine Uhr mit 48 Stunden statt 24.
Da kommt Benedict Cumberbatch wieder ins Spiel. Nee, sie machen die Strecken jetzt länger.
Hä?
Ja, also eine Strecke, ich glaube, es war zwischen Köln und Frankfurt oder irgendwie sowas, die ja wirklich eigentlich eine der besten Strecken noch ist, ne? Also ja, wo man sagt, das Löw, das geht auch echt schnell und schneller als im Auto. Die ist jetzt länger. Also man sitzt jetzt länger in der Bahn für die Strecke.
Warum das denn? Also sie fährt langsamer.
Das weiß man nicht.
Die Strecke kann sich ja nicht verändert haben. Also es sei denn, wir haben irgendwie Kontinentalverschiebung innerhalb von Deutschland, aber glaube ich nicht.
Also ich bin mir da nicht mehr sicher. Das kommt ja ein bisschen drauf an, wo sie umleiten oder sowas. Nee. Aber also Fakt ist, man sitzt jetzt länger im Zug.
Ah, perfekt. Ich finde das, ja.
Ne? Das ist ja auch ein Stück weit Kreativität. Ich finde, das ist der undankbarste Posten, den Deutschland zu bieten hat.
Ja, finde ich auch. Und vielleicht noch so CEO von so einem Mobilfunkverein. Das ist ja auch eine notwendige Infrastruktur, die in ganz vielen Fällen einfach gar nicht mal so gut funktioniert. Aber ich habe so den Eindruck, in den letzten 10 Jahren hat es sich schon irgendwie verbessert, ja, meine ich zumindest.
Finde ich auch.
Ich meine, zu dem Zeitpunkt,
wenn man einmal in Italien gewesen ist, dann ist man plötzlich ganz glücklich über Deutschland.
Genau, ich meine, zu dem Zeitpunkt, als wir beide Mobilfunk gemacht haben, mit so Social-Zeugs und so, das war wirklich problematisch. Das war ein höchst problematisches Produkt, falls du dich mal an die Kommentarspalten erinnerst.
Hä, aber wir sind doch einfach immer nur aus Spaß mit dem Handy so hochgestreckt in den Himmel über den Campus gelaufen. Was meinst du denn?
Naja. Ja, also ich verstehe ja auf der einen Seite, dass man sagt, okay, wir müssen dieser Tragödie von Nicht-Produkt und Nicht-Dienstleistung entgegenwirken, indem wir wenigstens nette Geschichten erzählen. Ich kann den Ansatz schon verstehen, nur das löst ja das Problem nicht.
Nee, das Problem ist, dass also die Herausforderung, die haben, die kriegst du durch keine Kommunikation gelöst. Ne? Und sie machen halt noch das Beste aus Shit. So, muss man ja an der Stelle sagen. Was ich einen sehr, sehr witzigen Satz fand aus einem Zeitartikel. Ich finde, der trifft es ehrlich gesagt auch ein bisschen. Der war grundsätzlich sehr positiv. Und dann hat der Autor geschrieben, und immerhin, humoristisch bewegen sich die Clips auf dem Niveau ambitionierter deutscher öffentlich-rechtlicher Unterhaltung.
Na es dann, wenn das mal kein Maßstab
ist. Es rutscht einem also schon auch mal ein Lacher raus, so wie schon auch mal ein Zug der Bahn pünktlich ist. Ich finde, das trifft's.
Das trifft es ja extrem gut. Aber jetzt mal ganz kurz, wenn du dich zurückerinnerst. Ich meine, wir sind jetzt ja auch schon irgendwie, ich jetzt bald vier Dekaden auf dieser Welt. Ja, genau, du bist ja immer noch Gen Z, ich weiß. Aber es gab doch auch mal einen Zeitpunkt in unserem Leben, und ich bin früh als Kind viel mit dem Zug gefahren, da war das alles nicht so schlimm. Ist denn passiert? Doch. Nein, es gab diese krassen Verspätungen doch gar nicht. Oder gab es einfach nur keine Smartphones, mit denen man das hätte feststellen?
Ich glaube, du hattest einfach noch nicht so den Druck, pünktlich irgendwo anzukommen, ehrlich gesagt.
Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass es früher besser geklappt hat. Und ich frage mich, wann der Punkt gekommen ist, dass es so in die Binsen gegangen ist mit der Bahn.
Nee, aber Viviane, wir schauen uns doch nie in Recaps an, wo ist wer falsch abgebogen.
Fairer Punkt.
Das machen wir nicht. Weil dann müsste man ja Konsequenzen folgen lassen. Und das möchten wir nicht, weil dann müsste man ja vielleicht auch mal jemanden in Frage stellen. Und das ist ja alles too hot to handle. Das möchten wir nicht.
Too hot to handle.
Apropos, ist der Kevin eigentlich wieder da aus Bali?
Nee, ich glaube, der ist weiterhin verschollen.
Ist er wieder, ist wieder da? Seit gestern.
Ja. Ach.
Sodass meine These, dass es sich um einen PR-Gag handelt, immer valider wird.
Ach so, Steffi redet, glaube ich, gerade über eine Personalie im Bereich des Trash-TVs und Ex-Fußball-Profitums. Mhm. Mit der kann ich leider gar nichts mit anfangen. Auf jeden Fall, es war ein Mensch vermisst und ist jetzt wieder da. Das ist doch wirklich eine ganz wichtige Sache.
Genau. Ein Are You The One-Schauspieler, so nenne ich sie immer liebevoll, ist in Bali hops gegangen, nachdem er in so einem mexikanischen Club gesehen worden ist. Und dann ist er jetzt nach 3 Tagen, ist der wieder da.
Das war perfekt.
Ja, perfekt.
Apropos Trash, das EU-Parlament möchte die Begriffe Veggie-Wurst oder Sojaschnitzel verbieten und weitere. Das hat jetzt unser Auge gestreift in den letzten paar Tagen, ja, dass wir gesehen haben, dass das EU-Parlament, ich möchte jetzt einmal sagen, das EU-Parlament sich damit beschäftigt, ob vegane Antifleischprodukte Begriffe der Fleischindustrie nutzen dürfen. Weil ja grundsätzlich die Menschheit so strunzendumm ist, dass sie nicht versteht, ob ein Produkt aus Fleisch ist oder aus Nichtfleisch. Aus Erbsen, Sojaprotein, gehäckselte Holzspäne ist mir auch scheißegal. Aber darüber musste man jetzt lange diskutieren. Und ich frage mich wirklich, kann es, vielleicht habe da ich auch nur so eine pessimistische Wahrnehmung, ich hätte jetzt gedacht, in Anbetracht unserer Herausforderungen der letzten 5 Jahre und die, die noch vor uns stehen, dass so ein EU-Parlament eventuell andere Themen hätte, die eventuell etwas wichtiger sind.
Also, ich habe erstmal heute früh ein leckeres Frühstück mit Beeren und Scheuermilch zu mir genommen. Ne? Ist ja ganz klar.
Oh, Stefanie, aber Scheuermilch ist doch keine richtige Milch. Die kann man nicht trinken.
Aber heißt doch Milch.
Ja, aber du musst verstehen, das sieht ja nur wie Milch aus. Es ist weiß, aber es ist keine Milch.
Nee, also um mal den Ernst der Lage anzuerkennen, ich finde das wirklich tragisch. Und ich finde das insofern ganz spannend, weil dieses Thema, normalerweise ist ja immer mindestens 2 Lager gegeneinander. Ne? Mhm. Ist natürlich hier ein Stück weit auch so. Es gibt einmal die Veganer, die sagen, boah, lass es uns doch Burger nennen. Ist doch jetzt wirklich egal, wie du sagst, aus welchem Protein dieser Welt der Patty gemacht ist. Und es gibt einmal die Markus Söders, ja, die sagen, ich kann mir gar nicht genug Wurst in den Rachen kippen.
Matt Markus.
Genau, der Matt Markus. So, die 2 Lager gibt es natürlich trotzdem. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen in doubt zoom out, ne, so rauszoomt und mal diese 2 Lager verlässt, dann gibt es wirklich einen sehr großen Anteil in Deutschland, der sagt, habt ihr Lack getrunken? Habt ihr Scheuermilch getrunken?
Ja.
Was ist denn nicht richtig bei euch,
genau,
dass wir uns in diesen Zeiten mit solchen Fragen beschäftigen und vor allen Dingen auch Gerichte beschäftigen?
Genau, und wo war denn das EU-Parlament damals, als die Chicken Nuggets eingeführt wurden und man doch wirklich hätte denken können, das seien Goldnuggets? Da hat sich dann auch niemand mit beschäftigt, ja. Aber Nuggets, ja, also finde ich wirklich verwirrend.
Nee, aber dafür gibt es doch den Nutri-Score, den hat doch die Julia Klöckner.
Genau, Gold hat wahrscheinlich einen schlechteren Nutri-Score als so ein Nugget von McDonald's.
Genau, und ich finde auch, also ich würde, es ist eigentlich ein klassischer Fall von Thema verfehlt. Wenn das jetzt eine Klausur wäre in der Schule, hätte man doch mindestens gesagt, Thema verfehlt, im Erwachsenen-Dasein Job verfehlt.
Aber jetzt, ich versuche es nochmal zu verstehen. Wer genau stört sich jetzt woran? Ich verstehe diese Debatte überhaupt nicht. Also ist es wirklich die Annahme, Konsumenten sind maximal dumm. Die haben IQ von 5. Ja, also sind gerade in der Lage zu atmen und auf Toilette zu gehen, ja. So, das schafft er. Der allgemeine deutsche Konsument schafft das. Aber ansonsten ist er nicht in der Lage, das zu unterscheiden.
Ja, aus meiner Sicht ist das ganz einfach so darzustellen, dass es den Hans-Jürgen gibt. Und der Hans-Jürgen, der ist, lass uns mal sagen, an
aber
die
Moment,
70.
Lass Gleichberechtigung machen, vielleicht gibt es auch eine Gisela.
Vielleicht gibt es auch eine Gisela. Da tun sich, glaube ich, Geschlechter
wir
auch
weniger. Wir müssen ja schon ein bisschen paritätisch sein.
Das ist eher ein männliches Thema. Aber okay, lassen wir es mal
Nein, das kann auch ein Karen-Thema sein.
Das kann auch ein Karen-Thema.
Das wird dann bei den Thermomix-Abenden diskutiert, sowas.
Ja, obwohl so Giselas, die öffnen sich schnell für Soja, ne? Das muss man sagen. Aber gut, lassen wir es mal abseits vom Geschlecht aufarbeiten. So, der Hans-Jürgen oder die Gisela?
Die Person.
Person. Jeglicher Couleur. Die stören sich daran, dass das, wie sie bislang Nahrung aufgenommen haben, in Frage gestellt wird. Und nicht nur in Frage gestellt wird, sondern dass auch gesagt wird, hörens, dem Kalb, was auf deinem Teller liegt, dem ist es nicht immer Jotijange. Ne? So.
Das hat beim Sterben auch nicht gelächelt.
So. Und auch nicht, wenn es vorher mal für 2,50 Meter auf einer Wiese stand. Dann ist es nämlich trotzdem umgebracht worden. So. Und das ist ja einfach Fakt. Da kann man jetzt auch nicht drum herum reden. Das ist Realität. Und das möchte der Hans-Jürgen nicht hören, weil er möchte ja nicht in Frage gestellt werden. Auch nicht die Gisela. So. Und das hat halt als Konsequenz, dass die sich wirklich, und das finde ich eigentlich das fast sozial spannendere Thema, dass die sich dadurch ja so in Frage gestellt und kritisiert fühlen, weil da jetzt einfach ein Veggie-Patty liegt. Es ja, ist doch scheißegal.
Ja, ich glaube, das Thema ist ja irgendwie größer. Zu verstehen, dass Fleisch heute nicht mehr das Fleisch von früher war, als es dieses Ausmaß an Massentierhaltung noch gar nicht gab, sondern wie meine Großeltern zum Bauern gegangen sind, sich mit dem Nachbarn ein Rind geteilt haben und dann wird das eingefroren und so weiter und so fort. Das gibt es ja heute vielleicht auch noch, aber ist massig teurer. So, und Fleisch ist halt billig geworden, dadurch, dass ich es massenhaft herstelle und noch züchte und das Gleiche mit Milch. Aber diese Transferleistung zu erbringen, das, was ich auf dem Teller habe, ja, die 1,5 Kilogramm Schnitzelpackung, die ich für 4,99 Euro beim Discounter gekauft habe, das Ding hat eine Vorgeschichte. Sich damit auseinanderzusetzen, das ist unbequem. Und ich meine, um jetzt mal eine Lanze zu brechen, warum das so schwierig ist, ist ja für uns alle, wenn man aus einem, sagen wir mal, semi-guten Essverhalten kommt, das umzustellen auf ein gesünderes, das ist ja schon sauschwer, jetzt unabhängig von Fleisch oder so. Sondern also seine Gewohnheiten zu verändern, die man sich über Jahrzehnte angeeignet hat, das ist ein riesengroßer Akt für Menschen, weil wir sind zwar schlau, aber so schlau irgendwie auch wieder nicht. Ne? Das dauert einfach ewig. Und wenn du dann so ein sehr politisch, ideologisch, ethisch aufgeladenes Thema hast, wie Massentierhaltung und Veganismus, da klingt's ja bei ganz vielen schon aus und dann geht's halt so, dann wird's zur Identität. Und das ist, genau, glaube ich, das Problem an der Sache. Also diese Vegan-Diskussion und ob jetzt etwas Wurst, Schnitzel, Hack, Nugget heißt, das ist so ein Stellvertreter-Ding.
Ja, glaube ich auch. Das ist 100%. Und ich glaube, diesen Aspekt der Ernährungsumstellung, so weit sind die ja gar nicht. Ne, also es geht ja gar nicht so, dass die so viel reflektieren und sagen, ja, okay, mir tut das irgendwie jetzt weh, weil ich eigentlich ja dann weiß oder von Latz geknallt bekomme, dass ich es nicht essen sollte, aufgrund von mehreren Punkten.
Ja, oder weniger und dann in einer besseren Qualität, meinetwegen.
Aber ja, und das dann ist kommt ja wieder, ich kann doch ekeln, Geld.
Ja, das gut, aber du musst halt auch nicht so häufig kaufen. Du musst ja nicht jeden Tag Fleisch
essen.
Dann machst du halt zweimal in der Woche. Dann kaufst du aber zum selben Gesamtpreis Fleisch für eine bessere Qualität.
Aber das ist ja, also ich muss ja wirklich sagen, ich weiß komplett, was wir Discountern alles zu verdanken haben, ne? Weil sie haben wirklich an sehr vielen Stellen, ob das Kinderspielzeug ist, ob das whatever ist, Garten,
Computer, komplette Computer. Demokratisierung von
extrem.
Waren.
Ja. Wirklich extrem. Ja. Ne, versucht das wirklich differenziert zu sehen. Aber an der Stelle haben die einfach wirklich Scheiße gebaut. Weil es ist, wie es immer ist, wenn du Menschen einmal die Möhre gegeben hast, von billig Fleisch kaufen, du kannst sie denen nicht wieder wegnehmen,
ja,
ohne dass
Wurstwaren auch.
Wurst, also bei Wurst.
Auch dieses Thema Bärchenwurst. Das ist ja, ich verstehe das ja irgendwie alles. Also ne, aus so einer strategischen Sicht und so ergibt das ja irgendwie alles Sinn für so.
Ja, aber es gibt halt nicht nur das.
Aber es ist schon so absurd alles.
Ja, ich finde, das ist auch alles, das entfernt sich so ganz viel vom Ursprung. Weil wenn man eine Wurst einem Kind gibt, ne? Also Kinder mögen ja in der Regel Wurst. Das ist einfach so. Fleischwurst und so finden die ja irgendwie immer toll, ne?
Ja.
So.
Und wenn ich ehrlich bin, ich auch immer noch. Also ich esse das nicht mehr. Ich esse keine Fleischwurst mehr und keine, also so eine Scheibe und so. Ich erinnere mich aber daran, dass ich das sehr lecker fand.
Ja, nur ich denke mir immer, warum muss alles so wegrücken von dem, wie es eigentlich war.
Entkoppelt vom Ursprung.
Entkoppelt vom Ursprung. Warum muss man aus einer Wurst eine Bärchenwurst machen?
Weil dann die Kinder das sehen und sagen, Mami, Mami, ich möchte gerne eine Bärchenwurst, eine Gesichtswurst haben.
Also ich muss wirklich sagen, dieses, dass man angefangen hat, Billigfleisch, weil nichts anderes ist es, ne, an die Menschen zu geben, das halte ich wirklich, natürlich vor allen Dingen vor dem Hintergrund des Tierwohls, aber letztendlich ja auch vor der Gesundheit der Menschen, ne, weil er hat ja immer zwei Seiten, für einen großen Fehler.
Ja, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als es angefangen hat und wo es auch Bärchen und Gesichtswurst und so gab, hatte man gar nicht dieses Bewusstsein für gesunde Ernährung. Man kam aus einem kompletten Mangel, ging in den Wiederaufbau, die Menschen hatten plötzlich Geld, konnten sich wieder die Nahrungsmittel leisten, die sie haben wollten. Und dann ging es schon relativ zügig halt rein. Viele Menschen hatten mäßig Geld und konnten sich davon kaufen. Und jeder wollte dann ja auch irgendwie das Gleiche haben. Also Fleisch, Kaffee, Butter, ja, ja. Zucker und so sollte ja kein Luxusprodukt mehr sein, sondern dann wurde das halt eben demokratisiert. Und jetzt kommen wir halt in diese Phase, wo wir das komplett hinterfragen. Aber wenn du es vor einem geschichtlichen Hintergrund irgendwie betrachtest, war das alles schon irgendwie logisch und auch verständlich, wenn du aus so einem krassen Mangel kamst. Und wir gehen da ja aus dieser geschichtlichen Phase oder Epoche ja auch gerade wieder raus, aus diesem Überkonsum. Aber der hat halt stattgefunden, weil davor genau das Gegenteil der Fall war. Und du kannst es ja niemandem verübeln.
So, nee, ne? Im Verübeln, also historisch ist ja eh nicht. Ne? Was ich aber schon verüble ist, mittlerweile hätten sehr viele Menschen A, das Wissen, so darum, wie es dem Tier geht, was es mit der eigenen Gesundheit macht etc. Und sie ignorieren es, weil es unbequem ist, weg. Das Fakt.
Ja, aber ich glaube, du darfst eine Sache nicht unterschätzen und das ist, das klingt jetzt irgendwie so psychologisch, aber Familiendynamik. Das sind ja alles, also auch unsere Eltern, die Kinder von, die diesen Mangel erlebt haben. Ne? Und ich glaube, das wurde dann einfach auch mit der Erziehung so mitgegeben, das wurde vorgelebt. So, jetzt haben wir, jetzt können wir. Und bis sich das so ausgeschlichen hat, wird das, glaube ich, noch eine Weile dauern. Oder es ist dann halt auch nichts mehr da, weil unsere Wirtschaft, und so prognostiziere ich das, eh so in den nächsten 5 bis 10 Jahren so den Bach runtergeht, dass sich wieder keiner Fleisch leisten kann.
Ja, also ich finde, also ich weiß total, was du meinst. Klar, es hat auch viel mit Prägung und so weiter zu tun. Aber die Menschen, von denen ich spreche, denen geht es jetzt schon mehr als ein Jahrzehnt richtig jod. Ne? Mhm. So. Und da hat es wirklich was mit Ideologie.
Sprich nicht so schwere Wörter aus. Du weißt, du kannst das nicht.
Nee, ich falle immer wieder über die gleichen.
Ideologisierung.
Zu tun.
Und Bildung.
Ja, aber da gibt es auch ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Akademiker, ne, die eine sehr gute Bildung genossen haben, die sich dagegen auch sperren, als würde es um ihr persönliches Glück gehen.
Ja, genau. Und da ist es wieder an dem Punkt, da sind wir wieder bei Identität. Fleisch ja, gleich genau. Identität. Ja, ich genau. lasse mir doch nicht, ja, von so einer linksgrün woken-versifften Sippe vorschreiben, was ich zu essen habe und was nicht. My body, my choice. So.
Wo ich mir denke, wer möchte dir denn irgendwas wegnehmen?
Ja, pass auf, aber viele Forderungen und Äußerungen sind halt aber auch so ideologisch und polemisch und fundamental formuliert, dass man auch nur verstehen kann, ich nehme es dir weg. Du darfst das nicht
ja, gut,
mehr.
Das kommt ja, das ist ja, also wie soll ich mal sagen, das befruchtet sich ja gegenseitig, diese zwei Lager. Ne, die schaukeln sich ja gegenseitig immer weiter hoch, weil der eine wird immer extremer, weil der andere was nicht raffen will. So.
Und dann sitzen halt Hans-Jürgen und Gisela im EU-Parlament und sprechen darüber, anstatt dass die mal über ein paar andere Sachen reden. Aber gut, lass uns nicht aufregen. Wir haben ja noch, wir müssen unser Aufregekonto, unser Aufrege-Akku, der jetzt muss noch ein bisschen halten, weil jetzt kommt das nächste Driss-Thema.
Das ist eigentlich so ein bisschen mein Favorite von heute, muss ich ja ehrlich sagen.
Die Kölner Oper. Alter.
Also, die Kölner Oper hat eine gewisse Historie in dieser Stadt.
Und das ist, also die Kölner Oper ist schon sowas wie so ein tragischer Running Gag
ja,
in Insider. Köln. Und es hat mit Sicherheit auch Schlagzeilen über Köln hinaus gemacht. Das ist so die Mutter aller Fails, ja, finde ich.
Auf jeden Fall. Es geht darum, dass man sich vor 180 Jahren gedacht hat, ich glaube, wir müssen die Kölner Bühnen einmal irgendwie schöner machen. Das ist, irgendwie müssen wir da mal dran.
Steffi, 14 Jahre.
Ja, war ich doch gar nicht mal so knapp.
Jahre. Und man hatte, glaube ich, gesagt 5. Und es kostet auch nur 3 Euro. Und jetzt so Ah, und jetzt 3 Milliarden.
Teurer als die Elbphilharmonie. Das finde ich eigentlich das Schlimmste. Das ist teurer als die Elbphilharmonie in Hamburg.
Und du kriegst dafür denselben Dries Ripan-Bau. Oder wer es war.
Ripan war es. Und so sieht es auch aus. Also wenn man da jetzt nicht gezwungen ist, mehrmals in der Woche dran vorbeizulaufen, man kann sich das vorstellen, das sieht aus wie ein 2-Sterne-Hotel in Magaluf auf Mallorca, in Mallorca, wo die Briten absteigen. Das ist von diesen Balkons, sieht das exakt so aus. Es ist alles Beton. Es hat nichts, und ich meine wirklich nichts Schönes. Es ist komplett in dieser Ripan-Optik.
Und damit reiht es sich doch wunderbar ein in die Gesamtoptik von Köln. Nichts Schönes.
Ja, das muss ich ja einfügen. Das darf nicht auffallen.
Also ich finde, also pass auf, ne? Also ich verstehe das. Also wenn man Bilder von vor dem Krieg sieht, ja, Köln war wunderschön.
Ja.
Ich weiß, es wurde kaputt gemacht, aber andere Städte wurden auch kaputt gemacht und sie wurden nicht so porthässlich wieder aufgebaut. Ich weiß ja, Adenauer hatte alle Hände voll zu tun, schnell wieder Wohnraum zu schaffen. Das hätte man auch aber anders machen können. Aber gut, das ist jetzt halt nun mal passiert, da machen wir nichts mehr dran.
Richtig.
Aber ich liebe es, ne? Also die neue alte Oper hat jetzt, wir haben einmal den Teil der sanierten Oper von 1957 mit 1291 Plätzen. Dann haben wir das sanierte Schauspielhaus von 1962 mit 700 Plätzen. Und dann, jetzt kommt die beste Bezeichnung, das neu gebaute unterirdische Kindertheater, bzw. die neu gebaute unterirdische Kinderoper mit 217 Plätzen. So, und dann gibt's noch ein Studiohaus. So, aber darum geht's ja nicht. Es war ja wirklich 15 Jahre lang Baustelle, immer ein Zaun davor. Man hatte ja auch gar keine Vorstellung, Nein. wie das aussieht. Es kann sein, dass es wunderschön geworden ist. Puh, vielleicht geht's auch eher um die inneren Werte. Müssen wir mal reingucken. Sollten wir mal reingehen. Wir holen uns mal Karten.
Nee, aber das ist ja erst im September nächsten Jahres dann möglich.
Ach, stimmt. Ja,
nächstes weil sie Jahr haben jetzt eröffnet. Erstmalig, sie waren mega mutig und haben erstmalig einen Termin genannt. Der ist halt dann im September 26, aber das ist doch gut.
Ja, es gab dazu auch eine Meldung, ne? Unsere ehemalig noch, wie auch immer, Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat sich da so ganz kess und flippig, ja,
ich fast schon stolz.
Ja, richtig stolz ein Foto machen lassen. Und da hatten wir dann auch leichte Störgefühle, weil ich habe die Empfindung, also keiner hat so richtig den Anspruch darauf, auf irgendwas da stolz zu sein.
Ein bisschen das, also, Demut, ein ganz ja. kleines bisschen Demut. Das wäre doch schon einfach zu sagen, wir haben einen Termin, wir wissen, alles scheiße gelaufen. Das hätte doch schon alle ein bisschen beruhigt. Aber nein, Frau Reker stellt sich mit den Armen offen in diese Eingangshalle und lässt sich für diesen hässlichen Klotz, für diesen hässlichen, zu teuren Klotz feiern.
Ja, das Teure ist ja halt auch das Thema, ne?
Nee, aber ich finde, das eigentlich Schlimme finde ich ja in diesem Artikel vom Kölner Stadtanzeiger die folgenden Zeilen. Reker wollte diese Sanierung als OB überhaupt nicht, wie sie nun 4 Wochen vor dem Ende ihrer Amtszeit betont. Ehrlich gesagt hätte ich dieses Opernhaus gar nicht saniert, sondern an anderer Stelle neu gebaut. Aber ich habe in den ersten Wochen meiner Amtszeit nicht den Mut gehabt, das vorzuschlagen. Oh. Damals waren aber schon 277 Millionen Euro ausgegeben, die verloren gewesen wären.
Ja, klassische Sunk-Cost-Fallacy. Ich habe schon viel reingesteckt, deswegen kann ich jetzt nicht mehr damit aufhören.
Ich hatte nicht den Mut.
Ich hatte nicht den Mut. So beginnen auch viele Therapiegespräche zum Thema gescheiterte Beziehungen. Ja, wir waren schon 15 Jahre zusammen, da kann ich das dann nicht einfach wegschmeißen. Ich schmeiß doch nicht einfach so eine Ehe weg.
Das musst du dir
ja,
mal
doch,
vorstellen.
Ja, doch, wenn sie kacke ist.
Das sagt die. Das stellt die sich hin und sagt das.
Ich glaube, das ist einfach so das beste Beispiel für Sunk Cost Fallacy in der BWL-Vorlesung. BWL-Vorlesung.
Und dann hat sie ja nicht nur, dass sie diese Schmach verantwortet, ja. Sie hat sich ja dann überlegt, ja, mit wem zusammen könnte man denn gute Reklame für den Klotz machen?
Ja, Moment, das hat die sich nicht initial so überlegt. Die wird wahrscheinlich eine Ausschreibung gemacht haben.
Ja,
ne? Da muss man ja, alles muss ja regelkonform sein bei der Stadt Köln.
Ja.
Also nicht alles, aber
30 Angebote. Sachen. 30 Angebote einholen, ist wichtig, ne?
Ja.
Und dann ist das ein 20-stufiger Pitch. Wahrscheinlich.
Unbezahlt.
Unbezahlt, ein 20-stufiger. Doch, wahrscheinlich hat der Nee, der war nicht unbezahlt.
Nee,
da hat jede Agentur die 30 Schleifen bekommen, so wie sich das gehört.
Da ist wahrscheinlich das Geld, das zur Subventionierung von Kita-Plätzen hätte erreichen sollen, reingegangen für die Bezahlung der Pitches.
Ja, und Fifiane, wer ist es denn jetzt geworden?
Ja, ich habe das gelesen, habe gedacht, was? Es ist Jung von Matt. Also da habe ich mir gedacht, Ich, na gut, bisher in dem Pitch nicht drin, ne? Aber was hat jetzt Jung von Matt mit der Kölner Oper zu tun? Ich meine, wir hier in Köln, ja, wir leben von unserem patriotischen Lokalkolorit. Wir sind wirklich, Kölsch ist eine eigene Sprache, nicht nur ein Dialekt. Diese Sprache hat eine eigene Grammatik. Wir haben ein Bier, das heißt so wie diese Sprache. Wir sind verliebt in unseren Fußballverein, egal ob der in der ersten, zweiten, dritten oder hundertsten Liga spielt. Wir feiern hier Karneval ohne Ende. Das ist unsere Identität. Ja. Ich würde wirklich gerne wissen, womit dieser Pitch bestochen hat.
Kann ich dir sagen. Kann ich dir sagen?
Jetzt bin ich wirklich überrascht.
Die haben, ich bin mir wirklich sehr sicher, wie das in diesem, ich gehe davon aus, es gibt ein Gremium, ein Entscheidungsgremium, die haben sich hundertprozentig gesagt, pass mal auf, die Reklame, die muss jetzt stimmen. Ne? Wir können da jetzt nicht eine kleine Kölner Agentur nehmen. Wir müssen, jetzt sind schon die 300 Milliarden draußen. Ne?
Ja.
Jetzt können wir auch noch weitere 100 Milliarden drauflegen. Ne? Das muss jetzt sitzen. Lass uns die sicherere Kiste nehmen. Jung von Matt.
Ja, also ich verstehe auch, also was ich vielleicht verstehen könnte, wenn man sagt, okay, Kölner Schauspiel und Kölner Oper, das ist ja jetzt hier nicht nur so ein Regionaltheater, nee, sondern das ist ja über
im besten Fall nicht.
Über die Bundeslandsgrenzen hinweg. Menschen kommen zu uns, das soll renommiert sein, hast du nicht gesehen. So wie man halt auch nach Salzburg fährt oder nach Wien oder vielleicht ist das so die Vorstellung, dass man sagt, wir machen jetzt hier die richtig große, mondäne, weltgewandte Weltbürgernummer. Ja. Da können wir uns hier nicht mit, wie heißen die Jungs da von Köln, ist cool oder so. Das
Kranz.
Kranz, ja. Das können wir nicht machen. Das ist zu klein gedacht, ja. Wir sind ja so richtig. Wir werden hier eine richtig große Nummer, ja. Ich meine, wir haben das jetzt so lange gemacht. Die Welt wird auf uns schauen. Da müssen wir jetzt richtig eine große Agentur draufsetzen. Das wird doch irgendwie die Überlegung gewesen sein. Und dann muss der Pitch ja irgendetwas beinhaltet haben. Im Zweifel 3 Tonnen Honig, die man betreffenden Entscheidern ums Maul geschmiert hat, dass man zu dem Schluss kam, yep, eine Agentur, die mit unserer Region absolut gar nichts zu tun hat, muss es sein. Und ich sage dir, selbst wenn das Kölner Schauspiel oder die Kölner Oper national Riesenschlagzeilen macht und renommiert wird und so, das ist immer noch in Köln.
Ja.
Das ist nicht Recklinghausen, Osnabrück, weiß ich nicht, Oer-Erkenschwick.
Ja.
Das würde man ja, ne, auch wenn man in Dresden oder in Leipzig sowas macht, das sind doch Städte mit Historie.
Aber das Problem ist, also ich weiß ja nicht, hast du dir diesen Artikel vom Kölner Stadtanzeiger durchgelesen? Also da wird ja so erklärt, was das Briefing war. Ich möchte das einfach kurz erwähnen.
Ja, sag.
Um davon auch die zahlreichen Skeptiker zu überzeugen, hat die Stadt bei der Werbeagentur Jung von Matt eine Kampagne in Auftrag gegeben. Deine Bühne Köln, lautet die Botschaft, die sie vermitteln soll. Offizieller Start soll im Februar 26 sein. Jetzt kommt's. In einem ersten Imagefilm, der gezeigt wird, heißt es, wo die Kunst auf Bordsteinhöhe wohnt und niemand zu ihr aufschauen muss.
Ich verstehe es. Ich verstehe es, dass man sagt, okay, Kultur in diesem Rahmen ist nicht nur für die Hot Wallet. Das verstehe ich. Das ist auch ein schöner Ansatz im Übrigen. Ich mag das.
Ja, das ist ja auch wieder Demokratisieren von etwas.
Ja, da habe ich so ein bisschen Angst, dass es dann aber den Stellenwert, den es hat, nämlich Schauspiel und Oper, runterzieht.
Ja, genau.
Also das könnte passieren. Es ist schön, wenn nur für mich würde dann eher das bedeuten, okay, in der Preisgestaltung der Tickets wird es halt so, dass jeder Zugang dazu hat. Da wird ja eine Kampagne nichts richten.
Nee, guck mal, um mal vielleicht auch die Brücke zum nächsten Thema zu schlagen. Du musst dich halt entscheiden, bist du Mammut oder bist du Jack Wolfskin? Ne? So. Das heißt, du musst dir überlegen, bist du der Elitäre, ne? Der, bei dem nur die Hot Wallets vor der Türe stehen. Oder sagst du, nee, Levje, ihr könnt alle kommen. Für euch ist überall Platz. 2 Euro Ticket für alle. So. Und
ja,
du musst dich entscheiden, was du bist.
Ja? Ja, irgendwie muss ich die Scheiße aber auch jetzt wieder refinanzieren. Ne? Ja, ja, also das kann das ja nicht lange gehen. Dauern. Was ist denn der Business Case dahinter?
Business Case. Als ob es bei der Stadt ein Business Case an der Stelle gibt. Naja, wir hoffen, dass es bei der Marke Mammut, um wirklich jetzt die Brücke zum nächsten Thema mal zu kriegen, mhm, einen Business Case gibt. Dieser Marke, kennt vielleicht der ein oder andere, kommt ja auch eher aus diesem Wander-Tracking-Extremsport-Ding, ne? So. Mhm. Der wurde jetzt in einem Werbeblättle vorgeworfen, sie sei zu arrogant.
Überheblich.
Überheblich. Und würde auch mit ihren Zielgruppen entsprechend umgehen, weil sie eben nicht die Positionierung gewählt hat. Hör uns, du musst nicht auf dem Großglöckner klettern, um Mammut zu tragen. Du kannst das hier auch im Café Fleur anziehen. So. Und das mag der Deutsche halt nicht. Ne? Weil damit bekommt das Ganze ja so eine Exklusivität. Mhm. Und damit grenzt es sich ja meiner Meinung nach smarterweise auch ab von Wettbewerbern wie North Face und Jack Wolfskin, die ja genau auf das entgegengesetzte Narrativ gehen, nämlich auf, trage es doch im Café Fleur. Wir machen jetzt auch schicke Sachen für von montags bis freitags. So. Das ist ja deren Herangehensweise. Und ich finde das spannend, weil ich finde, das ist eine ähnliche Weggabelung, wie das im Automotive-Bereich der Fall ist. Auch wenn es natürlich komplett andere Branchen sind, wie wir uns alle vorstellen können. Aber auch da gibt es ja einmal den Weg, Schuster bleibt bei deinen Leisten, Mercedes, wir gehen jetzt auf Luxury only. Ne? Was juckt mich der Polofahrer? Ich möchte nur die G-Klasse an den Mann bringen. Und es gibt einmal die, die sagen, nee, das hat sich irgendwie nicht bewährt, wir müssen an die Masse ran.
Ich glaube, dafür hat sich Jack Wolfskin dann auch entschieden.
Ja.
Und Mammut, ich muss auch sagen, Mammut ist von der Preisgestaltung her in einer völlig anderen Sphäre unterwegs. Also das ist so ungefähr, als würdest du eine Flickflack-Uhr mit einer Rolex vergleichen.
Eine Swatch.
Eine Swatch mit einer Rolex. So, das eine ist halt Masse. Also wie viele Leute kenne ich, die einfach just for fun Jack Wolfskin und einen Deuter-Rucksack tragen? Und zwar die ganze Zeit. Weil das so ein Lifestyle ist. Ne? Die haben auch so, die haben so Satteltaschen hinten auf dem Fahrrad und einen Rückspiegel am Lenker und so halt, ne? Das ist halt, das ist so ein bisschen so wie Thermomix-Gisela. Das hat man halt irgendwie. Ja, ja. Ne? Und ich finde, Mammut ist ja wirklich so functional. Ich hatte den Eindruck, Mammut kauft man sich, wenn man das braucht und nicht so random. Aber vielleicht bin ich da auch völlig weg von. Also vielleicht bin ich aus dieser Sphäre der Marken, also für mich privat. Ich habe gar kein Interesse an Marken. Ne? Also mir ist es völlig Wurst, was irgendwo draufsteht. Ich würde auch niemals mir ein Produkt kaufen, wo fett eine Marke draufsteht.
Nee.
Und für die Werbung machen. Wir müssen die bezahlen.
Das sind dann Influencer.
Richtig, richtig. Aber das ist halt irgendwie so meine Denke. Insofern, ich meine, das ist ja auch eine Schweizer Marke. Vielleicht ist das so ein Schweizer Ding.
Kann auch sein.
Dass man sagt, okay, wir teilen mal so ein bisschen aus, um einfach auch zu zeigen, Entschuldigung, nein, wir sind nicht die.
Wer ist der Hund, wer ist der Baum?
Ja, wir sind nicht die 0815 Outdoor-Marke, die du mal eben zum Käffchen trinken anziehst, sondern mit uns machst du Sachen, mit uns steigst du auf Mount Everest so ungefähr. Und nicht nur eine Fahrradtour durch die Eifel.
Ja, aber ich glaube, da kommen wir immer wieder zu diesem Punkt, dass vielleicht ist das ein deutsches Phänomen, vielleicht auch nicht, kann ich gar nicht beurteilen. Ich kann jetzt natürlich nur für Deutschland sprechen. Wir mögen es nicht, ausgeklammert zu werden. Also egal, in welcher Sphäre das ist, da kommen wir auch wieder zu diesem, jeder soll sich alles leisten können, ne? Ich glaube, wir mögen es wirklich nicht, wenn eine Marke einen exklusiven Ansatz fährt. Das ist unser Ding.
Also ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, es mögen die Deutschen
das weiß
nicht,
ich auch nicht.
Oder die Werben und Verkaufen mag es nicht.
So. Ja, obwohl, ich glaube schon, da haben die einen Punkt. Ich glaube wirklich, dass viele sich dadurch irgendwie doof angetouched fühlen.
Ja, aber ist doch großartig. So sortierst du doch die Leute aus.
Auch.
Das ist doch ein ganz toller Selektionsprozess. Ja. Die Leute, die sagen, ja, das ist mir doch Wurst. Natürlich brauche ich meine Mammutjacke, weil ich bin halt Snowboarder und so. Ich kann mir das leisten. Das toucht mich überhaupt nicht. Aber das toucht natürlich alle, die es sich vielleicht nicht unbedingt leisten können. Oder halt irgendwie diese Jacken für ihre Funktion kaufen, sondern als modisches Accessoire.
Ja.
Aber das ist doch, ich meine, man kann über die Tonalität streiten natürlich, aber als als so eine Zielgruppenselektion aussieben, ist das, glaube ich, eine gute Mechanik.
Ja, ich finde auch, das ist, ich glaube nur, wir sind das auch nicht mehr gewohnt. Weißt du, ich glaube, wir haben uns mittlerweile so damit beschäftigt, dass alles für uns in irgendeiner Art und Weise, also nicht alles, aber sehr vieles, erschwinglich geworden ist.
Ja, erreichbar geworden ist. Erreichbar. Aber also entschuldige, aber es beschwert sich auch doch gar keiner darüber, was für eine Preisgestaltung für Nonsensprodukte Balenciaga hat. Oder dass Louis Vuitton Arsch teuer ist für so ein Baumwolltäschchen mit einem Lederhenkel. Das macht da ja auch keiner. Also, weißt du, das ist so,
ja, ich finde, nicht ich finde, die Kunden sind.
Nee, und ich finde, du kannst auch Mammut nicht mit Jack Wolfskin vergleichen. Nur weil die ungefähr in derselben Kategorie spielen, ist es aber völlig andere Herangehensweise. Und das war auch damals schon so. Mammut war immer High Class.
Ja, aber differenzieren mögen wir ja nicht, Viviane.
Das, ja, das heißt übrigens nicht, dass ich Mammut besser finde als Jack Wolfskin. Ich habe zu beiden Marken überhaupt gar keine Meinung. Weil
also ab und an sehe ich die schon mit dem Deuter Rucksack. So ist
ich habe keinen Deuter Rucksack. Ich würde mir niemals einen Deuter Rucksack kaufen. Ich bin so ein Decathlon-Mädchen. Also ich bin so eine Decathlon-Maus.
Oh, das wäre
Decathlon, schlimmster Laden ever. Krasser Ikea-Effekt. Gehst rein, brauchst eigentlich nur ein neues UV-Shirt, kommst mit einem Zelt, mit einem Campingwagen und irgendwie einem neuen Rudergerät nach Hause.
Ja, aber
ganz
das
furchtbar.
Ist, ja, aber das ist wie bei Action. Da steht einfach der Stanley Cup neben der Fleischwurst. Und man denkt sich so, Junge, was? Was ist das hier für ein Laden?
Ja, das ist wie bei, wie heißt der nochmal, TK Maxx.
Ja, genau.
Da gehe ich nie rein, so, ne? Nee. Aber ich finde, es gibt so Läden, das ist Ikea, das ist Decathlon, das ist Teddy.
Mhm.
Diese ganzen Läden, die haben einen so, also,
ja, die verschlucken einen.
Nee, die beweisen einfach, dass jede Marfo zum Kaufverhalten völlig für den Arsch ist. Dass es auch keine Customer Journey in dem Sinne gibt, weil du diese Faktoren, die während des Einkaufserlebnisses dich beeinflussen, nicht messen kannst. Also, ne, das ist ja so ein klassisches Beispiel. Du fragst einen IKEA-Kunden, was wollen sie denn kaufen? Dann geht der rein und kommt mit der Sache, aber halt auch noch 300 anderen Sachen wieder raus. Und das kannst du in einer Marfo vorher nicht vorhersagen. Das ist, du kannst es nicht. Und diese Läden, Decathlon, Teddy, Action, IKEA, die sprengen jede Marfo.
Ja, beziehungsweise, ich glaube, das offenbart einfach auch total schön die Differenz zwischen dem, was Menschen sagen, was sie tun, und dem, was sie wirklich tun.
Ja, und du kannst das nicht kalkulieren.
Nee.
Du denkst ja auch nicht immer an alles. Du siehst dann irgendwo irgendwas und denkst, ach ja, krass. Ja, genau, sowas suche ich seit 3 Jahren.
Ich finde das irgendwie verrückt. Und es zeigt halt auch, dass Menschen komplett impulsiv kaufen.
Ja, und das wie mit diesem Stanley Cup, ne? Habe ich mich je nach einem Stanley Cup gesehnt? Nein. Brauche ich sowas? Nein. Aber würde ich den sehen beim Action für ein Achtel des Originalpreises, würde ich drüber nachdenken.
Ich trinke dann vielleicht mehr, wenn da ein Strohhalm drin ist.
Und da 5 Liter reingehen, richtig. Aber da würdest du denken, krass, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich so einen Stanley Cup für 5 Euro noch mal irgendwo finde.
Nicht gegeben.
Obwohl die eigentlich 500 kosten. 45. Da sollte ich schon mal mitnehmen. Also du brauchst es nicht. Du willst es eigentlich auch nicht. Aber rein dieses, ich habe theoretisch 40 Euro gespart. Das ist ja so Mädchenmathematik. Ja. Ich habe 40 Euro gespart. Gut, du hättest eigentlich auch noch die 5 gespart, wenn du es nicht gekauft hättest.
Um mir eine Mülltonne mit einem Rohr zu holen. Perfekt. Aus dem ich dann trinken kann.
Ein kleiner Kanister, den man irgendwie auch zum Benzinzapfen benutzen könnte. Und der würde 3 Jahre reichen.
Weißt du, was ich ja total widerlich daran finde?
Erzähl.
Also, vielleicht geht das auch nur mir als Dinkeldörte durch den Kopf, ne? Ich finde das unhygienisch. Ich finde das
denn?
Furchtbar unhygienisch. Ja, weil da ist ja nicht immer nur Wasser drin. Manche saufen da ja auch den Kaffee und so draus. Das bleibt doch alles dann in diesem Strohhalm und in dem Gummis und so kleben.
Natürlich, man müsste das Ding jedes Mal komplett auseinandernehmen. Also ich habe die Zeit nicht. Ich habe aber haben wir so ein Ding? Doch, wir haben so ein Ding, aber nicht von Stanley. Geschenkt bekommen.
Hm? Ja, ne,
geschenkt wenn man da mal, bekommen, Werbegeschenk. Doch, ich glaube von der Diba oder so, so ein Merch-Geschenk. Wenn man da irgendwie sich vornimmt, ich will mal irgendwie 1,5 Liter in 2 Minuten saufen, dann geht das.
Ich glaube, das geht doch viel schneller, wenn du dir so eine Glasflasche aufschraubst.
Ja, aber man kann das dann überall mitnehmen.
Ich finde es so Nonsens. Das ist für mich der Inbegriff von ich möchte es haben, obwohl es keinerlei Sinn ergibt.
Ja, das ist wie mit diesen komischen Labubus.
Nee, stopp. Labubus, da hört sich, da verlässt es mich. Das zeigt wirklich für mich, wie dumm Menschen sind.
Ja, aber haben wir nicht, also guck mal, wir zwei Millennials, ne? Ja. Wir haben doch auch Schrott gesammelt. Wir hatten Tamagotchi, ja, wir hatten so komische Plastikschnuller, die man gesammelt hat.
Nee, aber stopp, guck mal, es kommt ja Diddle wieder. Da habe ich ja an dich gedacht.
Ja, so. Diddle war so. Was ganz anderes.
Ja, genau.
Das war Papier.
Nee, aber Diddle, die haben ja nicht 600 Euro gekostet.
Aber schon teuer, die Sachen.
Ja, die haben 20 so Euro. Die haben 20 Euro gekostet und dann haben wir die sogar noch getauscht in der Schule.
Das stimmt. Also, tauscht man Labubus nicht?
Ja, du tauschst Labubus, aber für 600 Euro.
Also wie Pokémon-Karten im Grunde genommen. Das ist ja nichts anderes.
Ja, mittlerweile sind Pokémon-Karten so teuer. Das war
oder
ja
wie diese
nicht so.
Ganzen Fußball hier, Tops und Panini und so weiter. Hm?
Also da war ich raus. Bei mir war es
immer
der Diddle.
Aber ich finde das so albern. Ich finde das so affig. Ganz, es tut mir leid. Ne? Also bitte fühlt euch nicht angegriffen, wenn ihr mir zuhört. Aber ich finde das albern, wenn erwachsene Frauen mit den Dingern rumrennen.
Ich auch, ganz krass.
Und die kann man sich ja auch irgendwie an die Tasche machen
ganz
und
schlimm,
so.
Hör auf. Das machen die meisten. Stopp.
Jetzt sind ja auch so Taschen von George, Gina und Lucy wieder in.
Nein,
und da hängt man sich diese ganzen Anhänger dran und denke ich, oh.
Und dann klimpert das immer so. Das ist wie wenn Frauen so 80 Ringe an einer Hand tragen.
Ja, oder so einen riesengroßen Schlüsselbund.
Ja, genau.
Da ist da Pfefferspray dran, da ist so ein Fensteröffner-Dingsbums dran, da ist ein Messer dran,
ja, da ist
ein Computer
so ein
dran.
Fake-Fur-Bubble, so ein Fake-Fur-Ding. Der macht zugegebenermaßen keinen Krach, aber sieht trotzdem scheiße aus.
Ja.
Der ist da noch dran. Und dann ist das so, wenn dir diese Georgina in Lucy-Tasche hochheben, dann ist das so, wie wenn dir jemand mit 800 Dezibel ins Ohr schreit.
Ja, es ist alles sehr, also was ist das? Ich weiß, die Dinge kommen
doch,
alle
ist
immer
dazu
wieder.
Dazugehören wollen. Das ist wieder dieser Drang, vorne mit dabei zu sein und dazu zu gehören.
Es geht mir vollkommen ab. Was ist denn mit uns nicht richtig? Was ist denn bei uns kaputt? Dass wir das nicht erstens nicht brauchen und zweitens nicht wollen.
Nee, ich glaube wirklich, bei mir ist das, und das war schon immer ein Stück weit so, außer bei Diddle.
Ja, aber da waren wir anders. Da waren wir Jugendliche
Phase.
Jung. Ne? Also da will man dazugehören. Da lernt man ja erst, was soziale Konstrukte sind und was Identität heißt und so. Das ist doch klar, dass wir damals wollten.
Aber ich habe eine These zu uns beiden.
Erzähl.
Wenn sich Gruppen formieren, na, so, dann haben wir nicht den Instinkt, lass reinjumpen, sondern lass rausjumpen. Wir haben dann den Willen, bloß nicht dazu zu gehören, was vielleicht jetzt auch nicht sonderlich gesund ist, ne? Aber so uns davon ganz krass abzugrenzen.
Aber warum? Das ist doch pathologisch.
Das ist bestimmt pathologisch, aber ich habe es lieber so als andere. Ist günstiger.
Ja, aber wir sind ja jetzt auch schon wieder eine Gruppe. Sind zwei Leute eine Gruppe oder ist man erst ab drei Leute eine Gruppe?
Ja, ich würde auch sagen, es gibt noch mehr als uns, die keine Labubus tragen.
Ja, ne, aber wir haben uns ja auch zusammengefunden. Es gibt ja einen Grund, warum wir seit 12 Jahren befreundet sind und auch noch zusammen einen Podcast haben und manchmal zusammenarbeiten.
Ja, weil wir halt keine Labubus mögen.
Ja, ich glaube, wir mögen auch Menschen generell nicht. Nicht nur Correct. Labubus nicht, sondern so generell.
Ja, das
halt,
meine
ne?
ich ja. Wir wollen nicht part of the group sein.
Aber wir sind ja part of our own group.
Ja, aber die mögen wir ja.
Ja gut, okay. Damit hätten wir diesen Podcast jetzt auch gut zum Ende gebracht, mit der Erkenntnis, dass wir einfach geil sind.
Oh, Punkt. Das lassen wir doch mal so stehen. In dem Sinne, ne? Marit Jod.
Schwing der Hut.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.